Für mich war das immer klar, ich muss irgendwas im kreativen Bereich machen. Dass es dann schlussendlich ein Handtaschenlabel wird, das hat sich dann so entwickelt, aber es war auf alle Fälle klar, dass das mein Bereich ist.
Es ist ein langer Weg, man braucht viel Durchhaltevermögen und deswegen ist es so wichtig, dass man davon überzeugt ist. Also Made in Italy oder in Italien produziert war von Anfang an eigentlich für mich ein Traum oder da dachte ich, okay, gut, da möchte ich hin, aber natürlich ist es halt dementsprechend kostspielig. Natürlich groß drüber sein, ist gut für einen Profit, aber kommt halt darauf an, ob du das machen willst. Also ob das der Kunde dir dann auch abnimmt. Eine leichte Naivität hat mich immer begleitet, aber ich würde sagen, es war ein Schutzmechanismus. Und ich glaube, dass es vielen anderen Unternehmen auch oft so geht, wenn sie irgendwie so an einem Punkt sind, wo sie kurz vorm Scheitern sind. Und das sind oft so Wendepunkte, auch nochmal, die, wo man erst später dann draufkommt, man hat diese Situation eigentlich was gebraucht.
Wie designt man ein erfolgreiches Produkt, führt das Label unter seinem Namen und findet auch immer wieder neue Wege in einer hart umkämpften Branche, nämlich in der Modeindustrie. Julia Skergert, sie hat das alles geschafft und wir sind heute bei ihr im Studio. Julia, ja, tolle Geschichte, aber wo würden wir jetzt eigentlich sitzen, wenn das alles nicht so gekommen wäre?
Trotzdem da, weil ich glaube einfach an den Prozess und also gibt keine andere Möglichkeit, sage ich jetzt einmal. Also, ja.
Hast du da immer viel Selbstvertrauen gehabt, auch in dem Prozess? Hast du immer gewusst, ja, das wird gut, das kann ich, das schaffe ich?
Nein, also ehrlich gesagt, nein, es ist extrem viel Zweifel, sondern nur immer sehr viel Zweifel. Ich glaube, das hört auch nicht auf, auch wenn ich mit anderen erfolgreichen Unternehmern spreche, die meiner Meinung nach es erreicht haben, sagen die, der Zweifel hören einfach nicht aus. Also das begleitet dann immer im Prozess. Ist, glaube ich, auch was Positives, weil es halt einfach, glaube ich, einem selbst motiviert zum Weitermachen. Und wenn du diese Selbstzweifel nicht hast, vielleicht fängst du einfach an, stehen zu bleiben. Und ich glaube, dass es ganz wichtig ist.
Gibt es so einen Punkt, wo aber Selbstzweifel vielleicht auch zu viel ist, wo das dann auch hemmt, wo man sagt, ja, so geht's
also
nicht?
Ganz genau. Also ich glaube, man muss da versuchen, das irgendwie so herauszufinden, wo, also ein bisschen Selbstzweifel ist gut, aber die Selbstzweifel, der darf dir nachher auch nicht hindern am Prozess. Also man muss da schon irgendwie sagen, okay, jetzt ist genug und jetzt mach einfach und das wird schon.
Das hat der Philipp erlebt schon, wir werden auch darüber sprechen jetzt dann. Aber noch bei diesem Selbstzweifel noch ein bisschen zu bleiben, wird das mit der Zeit auch besser? Kommt das mit der Erfahrung oder hast du da bewusst Dinge gemacht, irgendwie geübt sozusagen damit umzugehen?
Ja, also ich würde sagen, es wird auf alle Fälle besser und ich glaube, ich habe auch so meine eigenen Methoden gefunden, wie halt ich mache auch viel Journaling und das hilft mir halt auch irgendwie so ein bisschen diesen Abstand zu kriegen und die Dinge von einer anderen Perspektive zu sehen. Und das ist so mein Weg, dass ich sage, okay, mit dem komme ich weiter.
Ja, schön zu hören, dass Selbstzweifel ganz okay ist auf dem Weg zur Unternehmerin. Wie kommt man eigentlich in die Modebranche? Also eine sehr harte Branche, würde ich jetzt behaupten. Hast du da einfach Vorbilder gehabt, die dich inspiriert haben? Wir haben ja auch ein schönes Buch vor uns jetzt liegen mit einigen Designerinnen und Designern. War das irgendwo, wo du gesagt hast, ja, ich möchte es in der Modebranche schaffen oder hat sich das bei dir einfach so ergeben, diese Branche?
Also ich war schon immer kreativ, von klein weg. Das heißt, für mich war das immer klar, ich muss irgendwas im kreativen Bereich machen. Und es hat wirklich schon sehr früh begonnen. Also für mich war das nie so, dass ich nicht gewusst habe, was ich machen möchte, sondern ich habe immer gewusst, ich will was mit Mode, mit Zeichnen, mit Stoffe, mit Fotografie machen. Natürlich ganz früh habe ich diese ganzen Begriffe noch nicht gewusst. Ich habe nicht gewusst, was ein Creative Director ist oder ich habe es nicht benennen können, aber ich habe halt einfach von Anfang an Basteln, Zeichnen und alles immer geliebt und deswegen habe ich mir von Anfang an auch Schulen gesucht in der Umgebung, wo ich quasi was in dem Bereich machen kann. Und so hat quasi meine kreative Laufbahn eigentlich gestartet. Und dass es dann schlussendlich ein Handtaschenlabel wird, das hat sich dann so entwickelt, aber es war auf alle Fälle klar, dass das jetzt der Kreativbranche mein Bereich ist.
Wie viel ist Kreativität und wie viel ist eigentlich Handwerk? Also wie viel hast du dir auch das Handwerk mal beibringen müssen, auch wenn du nicht jetzt selbst produzierst, aber wie viel muss man da wissen?
Ich sage jetzt mal, es ist gut, den handwerklichen Aspekt zu kennen, dass man einfach weiß, wie ein Produkt aufgebaut ist oder wie das Produkt aufgebaut ist. In meinem Fall Handtaschen. Ich habe in meinem Studium für Master für Fashion Design in London habe ich eigentlich mich sehr schnell auf Accessoires spezialisiert und habe auch mit Schuhe begonnen und habe dort auch Workshops gehabt, eben quasi wie ein Schuh aufgebaut ist. Und es ist sehr gut zu wissen, weil natürlich hilft das im Designprozess enorm weiter. Aber ich selber kann von mir behaupten, ich bin jetzt im Handwerklichen nicht gut. Also bei mir ist es wirklich das Konzept, das Design, die Vision, alles drumherum. Und ich brauche dann einfach gute Partner, die mir das umsetzen können.
Ja, wenn man deine Handtaschen so sieht, ja, sehr schön natürlich, sie stehen jetzt auch hinter uns. Ich würde jetzt mal behaupten, viele Menschen denken sich, ja, schöne Handtasche könnte ich doch auch designen, ja, was sagst du denen dann drauf?
Sie können es gern probieren, sehr gerne. Wenn es gut genug ist, dann können wir was gemeinsam machen.
Nein, aber was ich jetzt raus will natürlich bei dieser Behauptung, wie viel Arbeit steckt denn wirklich dahinter, sowas zu designen? Ja, weil ich glaube, man sieht vieles mal in der Auslage, denkt sich, hey, schön, ja, okay, wenn ich mich damit vielleicht beschäftige, schaffe ich es auch. Wir möchten jetzt natürlich keine Hoffnung nehmen, dass man das nicht schaffen kann, weil man kann es ja schaffen. Aber trotzdem, wie hart ist denn dieser Weg? Ja, was muss man denn da alles so beachten?
Also ich würde mal sagen, das Design an sich ist vielleicht nur der leichteste Part, weil das kommt einfach von einem selbst. Und wenn man das Gespür hat und das Interesse, dann ist das einmal das eine. Aber ich glaube, das Schwierige ist einfach die Umsetzung. Und da ist halt einfach Produktion zu finden und jemanden halt einfach, der die Prototypen macht, da geht schon sehr viel Geld rein, dann, dass das einfach auch so wird, wie man sich das vorstellt, die Materialien einmal zu finden. Und das ist halt doch, ich sage jetzt einmal, es wäre vielleicht noch ein bisschen einfacher bei Mode, weil es gibt, in jedem Ort gibt es ein Stoffgeschäft mittlerweile oder hat es schon immer gegeben, sagen wir so, ist korrekter. Und in jedem Dorf und Ort gibt es auch einen Schneider meistens. Aber jetzt, wenn wir sagen, einen Taschner, das ist halt einfach, oder halt, es gibt Schuster, aber die machen da keinen Schuh, sondern die dann halt nur den Schuh kleben und reparieren. Und da wird schon, da ist schon schwieriger und da ist schon die Challenge dabei. Das heißt, wenn du jetzt sagst, okay, du machst halt ein Kleid selbst oder lass das nähen, dann findest du schnell einmal jemanden, der so umsetzen kann. Im kleinen Stil oder eben Einzelauftrag, aber bei Handtaschen und Schuhe wird es schon schwieriger.
Du, wie bist du das dann angegangen? Ja? Du hast jetzt schon auch Prototyp erwähnt. Bist du da mal irgendwie alleine zu Hause in der Wohnung gesessen oder woanders und hast mal die Tasche designt und dann dir gedacht, sieht gut aus, wem gezeigt, gefällt es dir auch und dann überlegt, können wir das produzieren? Nimm uns auf die Reise ein bisschen mit.
Bei mir war es eigentlich so, also nach meinem Studium in London, das hat sich schon ein bisschen herauskristallisiert. Da war gerade der Boom vom asiatischen Luxusmarkt und ich habe mir eigentlich gesagt, okay gut, ich möchte da eher in die Richtung gehen, also ich habe gesagt, okay, lande mal Asien. Und das war dann eigentlich eher ein bisschen eine naivere Entscheidung. Ich habe es dann eingegrenzt und gedacht, okay, ohne Kontakte, China und Japan ist halt einfach verdammt teuer, riesengroß, schwierig zu connecten. Ich habe es dann eher eingegrenzt auf Südostasien und bin nachher nach Indonesien gegangen. Und das war eigentlich mein Plan, dass ich von Indonesien dann weitergehe. Aber ich habe dann für australische Designerin gearbeitet und habe da Designs gemacht. Und ich habe dort vor Ort relativ schnell entdeckt, da ist einfach so ein kleiner Mini-Produktionshub von allem. Also groß natürlich, riesengroß, also da produzieren Nike und die großen Firmen, aber auch im kleinen Stil. Also es, da war wirklich zum ersten Mal, so wie ich vorher erwähnt habe, dass in jedem Ort ein Schneider ist, war dort einfach rund um die Ecke jemand, der Schuhe gemacht hat, jemand, der Taschen gemacht hat. Also und das war super spannend für mich und ich habe eigentlich so begonnen, das nur für mich zu machen. Also weil ich gesagt habe, okay, wie toll ist das, ich kann jetzt endlich einmal meine eigenen Schuhe designen und sie anfertigen lassen und das um einen leistbaren Preis, weil natürlich kannst du es in Wien auch machen, aber es kostet einfach Vermögen. Und ja, und so hat das Ganze begonnen für mich persönlich und die Leute haben mit angesprochen. Und
was haben deine Freundinnen, Freunde, Familie zu dir gesagt, wie du gesagt hast, ich gehe jetzt nach Indonesien?
Haben die gesagt, die waren crazy, nicht überrascht. Nein, ich bin nämlich schon mit 18 alleine nach New York gegangen. Also okay. Nicht so Kevin alleine in New York, Jule alleine in New York. Nein, von dem her war es keine große Überraschung. Und habe zum Glück immer Support gehabt von meiner Familie, dass die einfach das unterstützt haben und gesagt haben, okay, wenn du das machen willst und du das selbst organisierst, dann mach das. Und somit ja, war das eigentlich in Ordnung.
Bisschen Angst doch gehabt, da, wie du nach Indonesien gegangen bist?
Eigentlich gar nicht. Also es war so von Anfang an, also ich würde immer sagen, irgendwie so ein bisschen eine leichte Naivität hat mich immer begleitet, aber ich würde sagen, es war ein Schutzmechanismus, weil wenn du gewisse Dinge im Vorhinein weißt oder halt irgendwie zu sehr auf das Negative fokussiert, dann würde man es nicht machen. Also es war nie mit Angst verbunden. Es war was, was ich aus freien Stücken gemacht hat und ja, somit war das eigentlich eher was Aufregendes. Ja.
Wie du dann dort unten warst, ja, wie ist es dann weitergegangen? Ja? Das heißt, du hast dann sozusagen mal dein Designobjekt umsetzen können.
Das hat sich dann so eben entwickelt, dass halt Freunde, Bekannte dort mir darauf angesprochen haben. Und dann habe ich gesagt, ja, ich habe die da bei so einem Schuster machen lassen. Ah, cool, kannst mal welche mitmachen. Und so hat das quasi den Lauf begonnen. Und dadurch ich halt immer davor verschiedene Ausbildungen gehabt haben. Also ich habe Grafikdesign gemacht, ich habe Fotografie gemacht und im Fashion Design. Somit war es für mich immer extrem leicht, einfach das Produkt da, das rundherum zu verpacken. Und somit war es irgendwie dann, auch wenn das am Anfang überhaupt nicht das Brand nur gedacht war, aber ich mir dachte, okay, wenn die Person jetzt eigentlich diese Schuhe haben will, na gut, dann bei der Übergabe tue ich es in eine schöne Verpackung, ja, und dann wäre es aber nett, wenn da ein Logo drauf wäre. Und so quasi von einem ins andere und plötzlich war da eigentlich schon ein Brand, weil mir halt einfach dieses Rundherum auch so extrem wichtig ist. Und ja, so ist eigentlich das entstanden.
Weil du gesagt hast, die Verpackung ist so wichtig und auch die Brand, ja. Jetzt ist ja dein Name auf der Tasche oben. Natürlich eine sehr bewusste Entscheidung, nehme ich an. War das für dich auch recht klar, dass der Name da oben stehen wird? Mhm. Oder hast du dir irgendwie auch mal Kunstnamen überlegt?
Ja, nein, das stimmt. Also am Anfang war das Logo meine Initialien und die waren ein bisschen verzerrt, also in einem Kreis, weil ich eben mich nicht, also es war, weil es noch nicht klar war, wie es wohin geht, so, sollte mein Name oben stehen. Also das war genau der Grund, warum es einfach so gemacht, eher mehr so künstlerisch. Und dachte, okay, dass da jetzt einfach irgendwas oben ist. Und das hat sich dann eigentlich so entwickelt und es war dann auch eine Zeit lang, ich meine, es ist nur immer mit, die Webseite heißt der Julias Kerget, aber ich versuche halt quasi natürlich diesen Namen noch mehr zu verwenden. Also beim Packaging steht manchmal nur das Kerget, das Logo oben. Und aber das hat sich wirklich entwickelt und ich muss sagen, am Anfang war ich auch noch nicht selbstbewusst genug, meinen vollen Namen draufzuschreiben aufs Produkt.
Mhm. Ja, das kann man schon vorstellen, dass das irgendwie ein eigenes Gefühl ist, oder wenn man immer auf der Straße dann sieht, ja, wir sind jetzt in der Nähe von der Marienfeldstraße, wenn dann vielleicht jemand mit der Julius Kerget Handtasche geht. Schaust du doch immer dann groß hin eigentlich?
Ja, das freue mich noch immer, ja. Das ist was Schönes, ja.
Das wird wahrscheinlich nicht vergehen. Ne? Ja. Das Produkt dann, ja, also das du designt hast, wie das dann sozusagen dann fertig designt war, ja, hast du dir nochmal Feedback eingeholt von anderen Personen oder hast du gesagt, nein, das ist es jetzt und weil eben, es gibt ja schon Leute, die das jetzt gern haben.
Am Anfang war es weniger, dass ich mir Feedback, weil da war es fast eigentlich mehr oder weniger wie Auftragsarbeiten und war schon relativ klar vorgegeben. Also ich muss auch sagen, ich bin dann halt einfach in diesen ganzen Prozess mehr reingekommen und jetzt ist es schon so, dass ich meine, der erste Schritt ist, ich muss davon überzeugt sein. Und deswegen habe ich vorher gesagt, dass du mich gefragt, ob ich eine Lieblingshandtasche habe. Habe ich eigentlich nicht eine konkrete, weil alles sind Lieblingshandtaschen von mir. Weil ich mache nichts, von dem ich nicht zu 100% überzeugt bin. Und natürlich ist das, kann man dann sagen, okay, ich glaube, das ist vielleicht wie, wenn jemand Kinder hat, nachher kann man eigentlich, was ist dein Lieblingskind? Also es wird schwierig. Und ich würde halt trotzdem sagen, mittlerweile ist es schon so, dass ich dann gerne, wenn ich dann Prototypen nachher habe, dann wird der auch herumgegeben, meistens einmal im Team, jeder muss eine Probe tragen. Mir ist das schon wichtig, einfach weil es halt mittlerweile in die Breite gegangen ist, dass ich einfach sage, okay, passt das für jeden, nicht nur für mich, sondern gibt es da noch irgendwas, was stört, was länger gehört? Also da tue ich schon auch viel.
Geht es da sehr ums Komfort?
Ja,
oder
hauptsächlich,
auch
ja.
Design nochmal oder eher?
Kann schon jemand was zum Design auch sagen, aber meistens ignoriert. Nein, das also
ist lieber nicht.
Nein, kann man schon sagen, aber ich bin sehr offen für Feedback, ja. Aber mir geht es eher hauptsächlich einfach um den Komfort oder dass es halt irgendwie alles passt und das ist was eher mehr der kommerzielle Aspekt einfach immer. Das Produkt,
ja. Man muss ja sagen, Design ist ja auch was sehr Subjektives, glaube ich, oder? Also darf man, glaube ich, sagen, wie gehst du da aber sozusagen mit Kritik auch um? Oder kommt Kritik zu dir? Hast du schon mal oft gehört, mir gefallen deine Taschen zum Beispiel nicht? Ist das auch schon mal vorgekommen oder geht es dann eh nicht so weit?
Nein, zum Glück geht es nicht so weit. Ich glaube, es gibt Feedback für, aber das bin ich ja dankbar. Also einfach oder auch manchmal zu hören, gibt es vielleicht irgendwie Farben oder gewisse Größe, die noch nicht da ist im Sortiment, die sich die Leute wünschen oder die Kunden. Und da bin ich immer sehr dankbar, wenn ich das kriege.
Kann ich mir vorstellen. Ja, die Taschen, die neben uns stehen, die gibt es ja schon. Wie weit denkst du aber vor auch? Also wie viele Modelle gibt es jetzt schon in deinem Kopf, die es noch nicht?
Ich bin immer ein Jahr im Voraus. Das heißt, wir präsentieren jetzt Sommer 26 und ich fange jetzt mit Design an, mit Herbst, Winter 26, 27. Also es ist immer relativ weit. Und darum ist es immer ganz spannend, dann, wenn sie dann rauskommen, dann denken wir, ah ja, das habe ich auch gemacht. Das ist vergisst man dann immer, weil ich bin schon ganz woanders.
Okay, das. Ja. Aber wie viele Modelle auch denkst du da immer mit? Oder gibt es da so einen Punkt, wo du sagst, bis dahin geht's gut, ab dann schwierig oder möchte ich gar nicht, weil dann nimmt es mir auch die Exklusivität vielleicht?
Ja, also bei mir ist es so, mir ist halt auch das zeitlose Design sehr wichtig und somit kommt immer nur so alle 1,5 bis 2 Jahre komplett Neues Modell auf dem Markt und das gibt es dann wieder in verschiedensten Formen, Varianten, Ausstattungen. Das ist eine bewusste Entscheidung, weil wenn ich sage, zeitloses Design, dann wäre das eigentlich eher fast heuchlerisch, wenn ich jede Saison komplett neue Modelle auf den Markt bringe, weil dann ist es nicht zeitlos genug. Also, ja.
Nein, wenn man von zeitlosem Design spricht, muss man immer sagen, ja, die Produkte müssen auch eine Zeit halten. Also so sehe ich zumindest. Wie schaffst du denn da auch diesen Qualitätsanspruch dann, dass du sagst, ja, meine Handtaschen, die sind nicht nur zeitlos vom Design, die halten auch lange.
Ja, dafür brauche ich eben gute Produktionspartner und Suppliers. Also da reden wir von der Auswahl vom Leder, die Hardware, inklusive eben Produktion, die jemand das umsetzt. Und das war schon auch für mich ein langer Weg, da die richtigen Partner zu finden und wo ich mir einfach darauf verlassen kann, dass es passt. Und es ist auch so, das muss man schon auch dazu sagen, dass das, auch wenn man angenommen die richtigen Partner, wenn man so glücklich ist und die wirklich von Tag 1 hat, ist es nicht gegeben, dass du dann die richtige Qualität kriegst. Also es ist trotzdem nur ein Business und wenn du neu am Markt bist, gibt es sehr viele, die halt einfach mal Dinge mit dir probieren und einfach mal schauen, na gut, kriegst halt einmal das, also andere Qualität und ja, dementsprechend, also man muss da schon auch, sag jetzt mal, man braucht, glaube ich, einfach auch Zeit, um Beziehungen aufzubauen, Geschäftsbeziehungen aufzubauen, das Vertrauen aufzubauen und einfach auch, dass du ein bisschen wie am Handel, wie beim Markt, wenn du verhandeln tust, dass du einfach schaust, okay, wie die gute Ware und nicht die gute Ware bestellen für die Zäune und auch die schlechte kriegen beim Leder zum Beispiel. Also es kommt alles vor.
Du produzierst jetzt nicht in Asien, sondern deine Produzenten, man sieht es auf der Tasche auch oben, Made in Italy, also in Italien. Wieso bist du dorthin gegangen? Wie bist du dorthin gekommen? Wahrscheinlich die Nähe auch ein Vorteil, nehme ich mal an.
Also Made in Italy oder in Italien produziert war von Anfang an eigentlich für mich ein Traum oder da dachte ich, okay, gut, da möchte ich hin, aber natürlich ist es halt dementsprechend kostspielig und es ist nicht so leicht reinzukommen. Also es hat wirklich sehr lange schon mal bei mir gedauert, dass ich da hingekommen bin und ich habe davor in 8 verschiedenen Ländern produziert und mich immer halt so Stück für Stück immer besser, immer vorgearbeitet nach Italien. Und wie gesagt, natürlich auch Made in Italy ist nicht immer garantiert für Qualität, weil es gibt auch in Italien einige Produktionsstätten, die eher wie Made in China sind. Ja, also wie gesagt, das war einfach ein Prozess, um da hinzukommen. Und jetzt bin ich ganz froh, dass ich das, aber es hat sehr lange gedauert.
Jetzt ist dir ja Nachhaltigkeit auch sehr wichtig und auch ein sehr faires Pricing bei deinen Taschen. Zuerst einmal die Frage, ja, Pricing bei einer Handtasche. Wie geht man das überhaupt an? Weil man zahlt natürlich etwas auch für eine Marke, für das Design, natürlich aber dann auch für die Qualität, für den Stoff. Ja, wie hast du das eigentlich gemacht? Mhm. Und wieso ist dir das auch so wichtig, dass das jetzt so transparent bei dir auch zu sehen ist?
Das Transparente ist mir erstens einmal wichtig, weil ich das ein bisschen auch den Endkonsumenten zeigen will, erstens einmal nichts zu verstecken. Und der Preis kalkuliert sie nach einer Standardformel, die es in jeder Branche gibt. Also egal, ob jetzt Baustoff vertreibe oder sonst irgendwas, es gibt immer klassische Formeln. Und die wird einfach angewendet, weil wenn du drunter bist, machst du ein Minus. Natürlich groß drüber sein ist gut für einen Profit, aber kommt halt darauf an, ob du das machen willst. Also ob das der Kunde dir dann auch abnimmt. Und das will ich aber eigentlich mit dieser Preis transparent zeigen, dass ich sage, okay, es ist eigentlich total fair durchkalkuliert. Also es ist jetzt nicht so ein überzahltes Produkt, sondern für das, was du zahlst, kriegst du einfach ein sehr hochwertiges Produkt. Und das will ich dadurch einfach nochmal unterstreichen, weil sagen kann man viel am Ende des Tages. Und ja, das ist quasi einfach mein Beweis dafür.
Vielleicht, wer von dir noch nicht gehört hat, also bei dir sieht man dann ja wirklich sozusagen, was, wie viel gekostet hat.
Ganz genau, ja. Und das ist auch wieder überraschend, weil natürlich, und ich verstehe ja vollkommen, dass der Endkonsument überhaupt keine Ahnung hat, wie viel Steuern muss man da überhaupt zahlen, wie viel kostet überhaupt Verpackung, das sind halt alles oft so selbstverständliche Kosten, die aber halt wirklich mit ins Produkt natürlich reingerechnet werden müssen und die halt dann dieses, so kommt man auf diesen Preis. Und ja, und bei anderen großen Marken frisst halt ein großer Anteil das Marketingbudget, der halt in meinem Fall eigentlich nicht draufgeschlagen wird oder nicht da ist, also sondern eher sehr klein gehalten ist.
Vertrieb und Marketing, wie legst du das aber an? Also wie kommt das Produkt sozusagen zu den Kundinnen und Kunden bei dir?
Wir haben, verkaufen alles im Online-Shop. Bei uns machen natürlich auch sehr viel über Social Media. Wir versuchen natürlich auch Events zu machen, Pop-Ups zu machen, um da einfach quasi präsent zu sein. Und man kann es natürlich auch in Stores kaufen. Also die klassischen Wege, sage ich jetzt mal.
Hat das lange gedauert, bis du da auch Partnerinnen und Partner gefunden hast? Oder gibt es dann so einen Punkt, wo es auf einmal wirklich leichter geht? Oder hat es da so einen Punkt gegeben vielleicht in deinem Schaffen?
Ich würde jetzt nicht sagen, dass es einen Punkt gegeben hat, weil ich glaube, es ist trotzdem immer ein Weg und es kommen unterschiedliche Partner an dem Weg hinzu. Es sind aber halt manchmal auch wieder am Weg gingen, wieder welche weg von einem. Also es ist, glaube ich, einfach ein Prozess und es formt sich halt einfach über die Zeit. Und zumindest für mich hat es nicht diesen einen Punkt gegeben und ich bin auch noch weit noch nicht da, wo ich sein möchte. Aber ich glaube, das ist, wie gesagt, das wird nie aufhören.
Ja, dass so Unternehmerin sein ein Weg ist, ich glaube, das beschreibt dein Weg auch sehr gut. Ich möchte kurz über einen Punkt auch noch sprechen, der vielleicht nicht so erfreulich für dich war. Du hast gesagt, aber du sprichst auch gerne drüber, kein Thema. Da ist einmal, glaube ich, ein Produzent mit Kohle abgehauen. Ja? Wie macht man da weiter? Was waren da so deine Gedanken? Kannst du uns da kurz mal mitnehmen? So ein bisschen das Scheitern, wenn ich es jetzt so ansprechen darf.
Natürlich in dem Moment an sich war es natürlich katastrophal. Also sehr viel schlaflose Nächte und sehr emotional auch, würde ich sagen. Und habe eigentlich nicht dran geglaubt, dass es irgendwie machbar ist, da aus dem Ganzen rauszukommen. Aber jetzt so rückblickend betrachtet war es schlussendlich ein sehr großes Learning für mich und das mich noch immer bis heute begleitet. Und deswegen eigentlich kann ich jetzt, wo die Situation anders ist, kann ich eher nur dankbar sein über diese Dinge. Und ich glaube, dass es vielen anderen Unternehmen auch oft so geht, wenn sie irgendwie so an einem Punkt sind, wo sie kurz vorm Scheitern sind. Und das sind oft so Wendepunkte auch nochmal, wo man erst später dann draufkommt, man hat diese Situation eigentlich was gebraucht. Und in meinem Fall war es so mit der Produktion, das war damals in Indonesien und ich habe auch schon die ganze Anzahlung, auch naiv, aber na gut, man lernt dazu. Habe ihm schon die ganze Anzahlung gezahlt gehabt und der ist dann eben mit dem Geld abgehauen und hat aber die Produktion hinterlassen mit den Arbeitern. Und ich habe dann die Produktion schlussendlich übernommen und ich habe da sehr viel gelernt, einfach jemanden führen, einfach Tagesstrukturen zu schaffen. Okay, heute machen wir das. Generell einfach, wie ist die Produktion aufgebaut? Wie kann man den Leuten halt das jetzt irgendwie vermitteln, dass sie das machen, das, was sie machen sollen, weil das war einfach keiner mehr da. Und was auch für mich ein großes Learning der Zeit war, einfach weil es waren kulturelle Unterschiede da, es waren sprachliche Barrieren da. Und man muss einfach versuchen, auf diesen Menschen, und ich glaube, das ist egal, in welcher Branche man ist, das haben wir einfach so beibehalten, wenn du in eine Beziehung rangehst, einfach auf diese Person einzugehen und sie wirklich versuchen, okay, da sind jetzt extrem viele Unterschiede da, eben sei es sprachlich, sei es kulturell, Ansichten, was auch immer, und einfach versuchen, auf die Person einzugehen, sie in die Person hineinzuversetzen und aus dieser Perspektive aus versuchen, eine Beziehung aufzubauen. Und das ist halt auch so, was ich mir einfach mitgenommen habe, weil es bringt nichts, einen indonesischen Arbeiter ihm jetzt irgendwas zu erklären, dass er das und das so und so machen, wenn der einfach überhaupt kein Verständnis für das hat. Und das waren einfach so Dinge, dass man einfach sie anpassen muss an die Situation.
Hat es dich für die Zukunft dann noch ein bisschen gelassener gemacht? Ja, also wenn jetzt einmal was schief geht, ja, denkst du, ach Gott, da haben wir schon Ärgeres erlebt.
Ja, auf alle Fälle. Also gerade mit Produktion, es passieren immer so viele Dinge und das ist schon so, wo ich einfach sage, okay, gut, na gut, jetzt ist der ausgefallen, kein Problem, wir finden wir einen anderen. Also man findet dann immer eine Lösung. Man wird echt schon gelassener, ein bisschen einfach abgehärtet.
Diese Internationalität, ja, die du in deinem Leben ja, ich möchte fast sagen, sich durchgezogen hat bei dir. Ja, du hast viel im Ausland gelebt, viel erlebt dort. Ist das schon etwas, was für dich auch nochmal so einen besonderen Reiz macht, dass du auch ein Produkt hast, sozusagen, das weltweit dann gekauft werden kann?
Auf alle Fälle, weil das finde ich einfach so spannend. Das ist, war schon von Anfang an eigentlich mein Ziel und ich habe international eigentlich gestartet. Und durch Corona habe ich dann alles eben auf Österreich quasi verlagert und auch die Kunden von da versucht zu bekommen und das aufzubauen. Aber prinzipiell, das ist Internationale, war bei mir schon immer drinnen und das finde ich einfach auch so schön und ich finde das toll, wenn man irgendwie so eben verschiedene Länder mit einem Produkt irgendwie so ein bisschen zusammenkriegen kann. Und wenn es jetzt, keine Ahnung, die Kunden in Japan tragen, finde ich das super toll, wie wenn es jetzt da wer tragt.
Es gibt viele Handtaschen hier. Das Reisegepäck fehlt noch. Ist das etwas, was du dir auch mal vorstellen könntest? Oder?
Definitiv,
ja. Ja, was sind denn so deine Wünsche, Träume da für die Zukunft, was deine Marke betrifft?
Nein, gibt's. Träume sind groß. Aber ich würde sehr gerne auch wieder mit Schuhe irgendwann einmal beginnen. Hohe Schuhe, Absatzschuhe ist natürlich die absolute Königsdisziplin. Extrem schwierig, extrem hohe Kosten, weil natürlich bei Schuhe, da muss die Passform einfach perfekt sein.
Wieso und Königsdisziplin, weil ich da jetzt so leinhaft fragen darf?
Also, hast du schon mal hohe Schuhe dran?
Nein, vielleicht bin ich mal spaßhalber reingeschlupft.
Nein, gut. Ja, also klar, es ist einfach ein Leiden, also, dass sie halt einfach mit der Zeit wehtun und natürlich manchmal da ist es extrem schwierig, da Schuhe zu designen machen, die halt einfach auch vom Tragekomfort in Ordnung sind.
Okay, also. Aber wieso hast du es noch nicht gemacht? Bewusst jetzt noch nicht? Ist das etwas, wo du sagst, da muss auch der Moment dann dafür reif sein?
Ganz genau. Ja. Also ich habe schon mit Schuhen auch schon mal gestartet, aber es waren flache in Indonesien damals. Aber es kommen so viele Faktoren dazu. Erstens geht es um die Schuhleiste und das ist so unterschiedlich. Also jetzt zum Beispiel in Asien sind die Füße viel flacher wie bei uns, da gibt es keinen Riss und so. Und entweder du fokussierst dich auf einen Markt, dass du sagst, okay, ich mache jetzt nur für Europa, für europäische Füße und baue da auf oder nur für Asien oder für andere Länder. Es ist extrem unterschiedlich da und auch sogar bei flachen Schuhe, wenn die reiben und du Blasen kriegst, die können nur so schön sein, tragst du das halt einfach nicht oft genug. Und ja, und deswegen, und so hohe, extrem hohe Anschaffungskosten vorhinein, man muss die ganzen Leisten machen in alle Größen, du musst Schuhsohlen entwickeln lassen, auch wieder in alle Größen. So, das ist schon extremes.
Okay. Ja. Danke, jetzt habe ich da auch Einblicke bekommen. Also Schuhe sehr kompliziert.
Ja.
Das nehme ich auf jeden Fall mit. Kommen wir noch ein bisschen zu dir als Unternehmerin und ein paar Tipps dann auch vielleicht für potenzielle Gründerinnen und Gründer. Wie schaut denn also dein typischer Tag aus? Wann läutet er da weg? Schaust du denn als erstes ins Büro oder gibt es da noch Me-Time vorher? Wie gehst du das an?
Ich bin am Morgenmensch, ich stehe sehr gerne früh auf. So 5:30 Uhr ist meine Uhrzeit. Und ich wohne ja nicht in Wien, ich wohne außerhalb, so eine Stunde entfernt in Niederösterreich. Und in der Früh habe ich meine klassische Morgenroutine und dann geht es meistens ins Büro. Es gibt ein paar schon fix bei uns mit Meetings, aber ansonsten ist halt schon immer sehr unterschiedlich der Tag. Also ich versuche das einmal zu strukturieren. Manchmal gelingt es mir besser, manchmal gelingt es mir weniger gut, dass ich halt einfach auch sage, okay, gut, jetzt habe ich halt einen Slot, eine Stunde, wo ich halt nur E-Mails mache, um das ein bisschen einzugrenzen. Aber es passiert halt sehr oft schnell, dass irgendwelche dringenden Anrufe kommen und dann ist das alles über den Haufen gehauen. Und dann muss man eher mehr aus der Situation heraus agieren. Aber ja, versuch strukturiert dabei zu sein.
Gibt es so Phasen, wo du das Unternehmen komplett sozusagen mal beiseite lassen kannst, gedanklich, wo du sagst, so jetzt Urlaub, jetzt ist wirklich Urlaub, oder bist du dann schon jeden Tag auch irgendwie ein bisschen im Mail-Programm drinnen?
Ich versuche es zu machen bewusst, weil ich das schon sehr wichtig finde, das abzuschalten, und es gibt mir halt eigentlich auch wieder Kraft und Energie, was Neues zu machen. Also bei mir so Wochenende, und da lege ich einfach das Handy auch komplett weg und das tue ich schon sehr, außer es jetzt irgendwie ganz ein Launch oder sonst irgendwas. Aber ich versuche das, und das habe ich jetzt über die letzten Jahre eigentlich ganz gut geschafft, das habe ich am Anfang natürlich nicht gehabt, sondern es war einfach ständig das Handy um jede Uhrzeit und in der Früh das Erste, was war, E-Mails zu checken, vollkommener Wahnsinn. Und deswegen versuche ich jetzt schon so, das einfach mit mir ein bisschen strenger zu sein und das sagen, okay gut, jetzt sind die Auszeiten und da kann ich mir wieder meine Batterien aufladen und nur in geregelten Zeiten, dass ich dann aufs Handy schaue und arbeite.
Bist du ein Mensch, den dann auch schnell mal vielleicht was aufregt oder eh gar nicht mehr so?
Ich neige schon so einen Perfektionismus, manchmal ein bisschen zu übertrieben. Aber wenn, dann nur ganz kurz und dann ist es gleich wieder vorbei. Also, und ich bin versucht dann auch einsichtig zu sein und entschuldige mich natürlich auch mal, wenn ich gemerkt habe, okay, das war jetzt zu weit oder too much oder ich habe jemanden einfach zu sehr überfordert mit meinen Ansprüchen oder was auch immer.
Das heißt, ja, du gibst deine hohen Ansprüche auch dann an deine Kolleginnen und Kollegen.
Ja, das kann schon mal passieren, aber ich versuche das dann einfach wieder zu regeln.
Was für Werte sind dir so besonders wichtig im Team? Also was lebst du ganz gerne?
Also mir ist es, also Team, würde ich sagen, ist wirklich sehr wichtig. Wir machen auch immer gemeinsam, dann wird so Mittag kochen und haben gemeinsam Lunch. Unser Meeting heißt Feedback Cake. Also da schauen wir immer, dass wir einfach auch uns austauschen. Wir machen auch monatlich One-on-Ones. Also mir ist diese Stimmung, also generell einfach dieses Wohlbefinden im Team extrem wichtig. Es ist ein kleines Team und deswegen muss das halt einfach auch funktionieren und man muss sich darauf verlassen können und ich will einfach, dass es ein Safe Space da ist, auch ist. Und in der Branche ist es schon einmal, du musst halt so die extra Meile gehen und es ist nicht einfach so, dass du halt, weiß nicht, um 16.30 Uhr den Kugelschreiber weglegst und auf die Minute rausgehst. Wir haben da keine Stempelkarte, wo du dich eintragst in der Früh und am Abend. Und das passiert auch viel außerhalb den geregelten Arbeitszeiten, wenn wir Events haben und so. Und da verstehe ich einfach, da ist mir wichtig, einfach, dass die Motivation auch immer da ist. Und deswegen schaue ich immer, dass wir immer viel fürs Team machen. Wir machen also im August immer Teambuilding-Retreats und das ist immer ganz schön, ja.
Und das ist mein Essen, das kann ich auch bestätigen. Es hat für uns sogar auch Croissants und Heidelbeeren gegeben, wie wir gekommen sind. Also ja, mein Kollege war richtig erfreut. Also. Ja, wenn du jetzt so Tipps noch mitgeben würdest, jungen Menschen oder auch älteren Menschen, Menschen, die gründen möchten, die vielleicht im Leben noch mal was Neues ausprobieren möchten, was würdest du denn denen sagen?
Also ich glaube, ein bisschen Grundnaivität, das definitiv nicht schlecht ist, sollte man niemals abgeben. Also das ist nichts Negatives, sondern es ist oft besser, wenn man noch nicht ganz weiß, was auf einem zukommt. Aber ich glaube, das Wichtigste ist einfach, man muss halt einfach extrem überzeugt sein von der Sache, die man macht. Und das ist einfach eine Emotion, die kommt aus dem Bauch raus. Es ist wie verliebt sein, wie Schmetterlinge im Bauch. Und wenn man die nicht hat, dann würde ich es vielleicht lassen. Also es muss echt so, weil es ist ein langer Weg. Man braucht viel Durchhaltevermögen und deswegen ist es so wichtig, dass man davon überzeugt ist.
Sehr, sehr schöner Vergleich. Ja, wir kommen schon zum Ende. Zwei Fragen habe ich noch an dich. Das eine, Kollegen hat mir das mitgegeben, es gibt ja diesen Social-Media-Trend, What's in your bag drinnen. Trifft sich bei dir natürlich super, das jetzt zu fragen. Was ist denn bei dir in der Tasche immer so drinnen?
Handy natürlich, Sonnenbrille, Stößel, aber Parfum habe ich immer mit, Lipgloss habe ich immer mit. 100.000 Paar Ohrringe, weil ich liebe Accessoires, Ohrringe. Siehst du, das muss ich auch noch, irgendwann will ich auch noch Ohrringe designen. Das war mir jetzt gerade eine Idee. Ich habe manchmal ein paar Rechnungen.
Und ganz wichtig, es geht sich alles in deiner Handtasche aus.
Ganz genau.
Wunderbar. Du, und unsere letzte Frage, wir heißen ja Sound of Business. Hast du eigentlich einen Business-Sound?
Einen Business-Sound? Zu Hause ist es das Vogelgezwitscher.
Ein schöner Sound auf jeden Fall. Ja. Julia, ich sage vielen Dank. Danke, dass wir beide sein haben dürfen heute.
Danke, ich sage danke. War super.
Das war Sound of Business. Wenn dir diese Folge gefallen hat, dann teile sie, erzähle anderen Menschen davon und abonniere unseren Kanal. Sei auch das nächste Mal wieder dabei, wenn es heißt Sound of Business.